Liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, dass ich wie letztes Jahr am ersten Advent hier sein darf und die Predigt halten darf. Wir sind gern gekommen und freuen uns am Gottesdienst, in der Gemeinschaft und hören jetzt auf Gottes Wort, auf die Predigt aus dem Lukas-Evangelium 3, Kapitel 3, die Verse 1 bis 14. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Gouverneur von Judäa, Herodes regierte als Tetrarch in Galiläa, sein Bruder Philippus in Iturea und Trachonitis Luciana in Abilene. Hohepriester waren Hannas und Kaiphas. Da kam Johannes, der Sohn des Zacharias, in der Wüste von Gott seinen Auftrag. Er durchzog die ganze Jordangegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Hört eine Stimme in der Wüste, und eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte ihnen, ihr Schlangenbrot, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel des Baumes der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen. Und sie fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und wir fragten einige Soldaten, was sollen wir denn tun? Er antwortete, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Gottes Wort aus dem Lukas-Evangelium von Johannes, dem Täufer. Der jüdische Schriftsteller Manet Sparber erzählt von seiner Kindheit im ostjüdischen Städel Zablavtov. Er erzählt vom Leben in Ostgalatien, von den armen Leuten, die sich ihren Lebensunterhalt damit verdienten, für die Reichen Wasser am Brunnen zu schöpfen und es ihnen nach Hause zu tragen. Und Manet Sparber schildert, wie gerade diese armen Bewohner eine große Sehnsucht nach dem Kommen des Messias hatten, wie sie diese Wiederkunft oder dieses Kommen herbeisehnten. Mitten beim Essen springt da sein Großvater manchmal auf und rennt auf einen Hügel nahe der Stadt, um nach dem Messias Ausschau zu halten. Wie die Erwachsenen wissen auch die Kinder, dass der Messias jeden Moment auf die Herde herabsteigen kann und sie lernen, wenn der Messias kommt, dann stellt er die Zustände auf den dieser Welt völlig auf den Kopf. Da will man ja vorbereitet sein. Also üben sie so lange, die Kinder wie möglich auf den Händen zu stehen und so weit sie können, auf den Händen zu gehen, bis ihnen schwindelig wird. Soweit zu der Geschichte. Und wer jetzt sagt, das geht doch gar nicht, dem kann ich sagen, ich kann das nicht. Aber als ich unlängst spazieren war im Langenauer Ried und so vor mich hinlaufe und aufblicke, da kommt mir jemand auf den Händen entgegen. Das funktioniert. Also nicht dauerhaft, aber er hat sich dann wieder umgedreht, ist weiter gejoggt. Ich glaube, mit Übung kann man das machen. Ich würde jetzt damit nicht mehr beginnen, mit dieser Übung. Aber ein bisschen messianisches Kopfstehen müssen wir uns heute Morgen schon zumuten. Ein paar ungewohnte Perspektiven auf das Kommen des Messias, des Kindes im Stall, in unser Herz und in unser Leben, in unsere Gemeinschaft, und in unsere Sendung. Ich stelle mir gerade vor, wie es aussähe, wenn wir das wörtlich nehmen, ich übe, aber rein übertragen, messianisches Kopfstehen mit euch, und zwar mit Hilfe eines doch recht schrägen Vogels aus dem weihnachtlichen All-Star-Team. Johannes, genannt der Täufer. Als er geboren wurde, werden auch seine Eltern sich gefragt haben, was, wie so viele Eltern sich ja fragen, was wird man mit dem Bub? Sie waren schon sehr betagt und hatten bestimmt Pläne und Hoffnungen. Johannes war ein spätgeborenes Kind, seine Eltern hatten eigentlich nicht mehr mit Nachwuchs gerechnet. Sohn eines Priesters war er, weitläufig verwandt mit dem anderen Baby, dessen Bekanntheit die seine weit hinter sich lässt. Würde er vielleicht Priester werden? Aber Johannes wurde nicht Priester am Tempel. Er wurde etwas anderes, so etwas wie ein Prophet, ein göttlicher Nachrichtensprecher, dem Worte von Gott mit solcher Wucht eingegeben wurden, dass er gar nicht anders konnte, als sie einfach weiterzugeben. Die Leute fanden das cool. Sie strömten in Massen zu ihm hinaus. Er redete und es berührte sie. Er rief Juden dazu auf, sich taufen zu lassen. So sollten sie sich auf das Kommen des Messias vorbereiten. Er dachte sich das so: Wenn ihr im Wasser untertaucht, wird euer altes Leben ertränkt. Und wenn ihr auftaucht, steht ihr dem Matthias, dem Messias, seht ihr dem Messias entgegen. Und der Messias, der wird euch eure Schuld vergeben und dann wird ein neues Dasein für euch beginnen. Soweit, so gut. Die Leute fanden es gut. Johannes war ja ein richtiges Ereignis. Viele kamen, viele ließen sich taufen. Ich werde jetzt das in der Predigt ein bisschen buchstabieren, was da tatsächlich passiert ist. Es ist die Anleitung zu messianisch-adventlichen Kopfständen. 4 solche Kopfstände sollten wir miteinander üben. Der erste: Adventszeit ist Zeit der Vorbereitung und Erwartung. Das ist ja eigentlich nichts Neues. Wenn Ereignisse anstehen, bereiten wir uns darauf vor. Wenn wir Besuch bekommen, bereiten wir uns darauf vor. Ich kann mich noch erinnern an die letzte Predigt vor einem Jahr. Da ging es um dieses Vorbereiten auf hohen Besuch. Wir bereiten uns vor, wir lassen das nicht einfach so laufen. So legt auch Johannes nahe mit seiner ersten Übung, bereitet den Weg des Herrn, sagt er. Im Lied zusammengefasst geht das ungefähr so: Bereitet doch feintüchtig den Weg dem großen Gast, macht seine Steige richtig, lasst alles, was er hasst. Und wir antworten: Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Allerdings sind wir, wenn ich in mein Leben schaue, und das sind viele meiner Kollegen und Menschen, eigentlich sind wir auf einem ganz anderen Weg in der Adventszeit. Wir lassen uns anstecken von dem Trubel, wie er jedes Jahr einsetzt, und wir sind an dieser Stelle sehr ernüchtert. Adventszeit als Zeit der Vorbereitung und Erwartungen, erster Teil. Sollten wir uns nicht alle ein bisschen mehr Besinnung in dieser Zeit gönnen? Sollten wir nicht das Laute fliehen und dem Rummel absagen, der Hektik widerstehen und nicht so viel Plätzchen essen, nicht dem Konsumterror und der Schenkerei, sollten wir das nicht endlich lassen? Sollten wir uns nicht viel mehr Zeit nehmen für Stille, die alten schönen Lieder und das Besinnliche? Wir sagen ja, aber denken, du hast gut reden. Adventszeit als Zeit der Vorbereitung und Erwartung, zweiter Teil. Alle Jahre wieder ist unser Leben, wie unser Leben ebenso ist: schnell, laut, hektisch, betriebsam, nervös, eilig ein paar Adventsfeiern eingeschoben, backen und schmücken, Geschenke besorgen. Genervt vom sogenannten Weihnachtstrubel, müde und matt am heiligen Abend, gerade noch hoffen, dass alles friedlich bleibt. Zu mehr reicht es nicht, oder? Wie soll das gehen, Johannes? Bereitet den Weg dem Herrn. Kann es sein, dass wir manchmal zu viel wollen und darum das Wenige gar nicht mehr vollbringen? Keine Hoffnung auf stille und besinnliche Tage, aber etwas inneren Hausputz und ein paar konzentrierte adventliche Momente. Es muss ja nicht 7:24 Stille und Einkehr sein, aber sich trotzdem die Zeit nehmen, in den Terminkalender eintragen, auch das Kleine zu tun, ist täglich zu tun. Eine halbe Stunde ohne PC und Fernsehen und das 2 bis 3 Mal, eine Kerze, ein Bild, ein Horchen und Beten, eine Liedstrophe. Jesus kommt, er ist unterwegs zu uns, der Heiland kommt, der Retter, der dennoch bejaht, wo alle Nein sagen, der Friede mitten im Streit, der Schuldauslöscher, Mutmacher und Todbezwinger und Herzenströster. Er kommt, er ist auf dem Weg zu uns. Und wir stellen uns ein, spüren doch innerlich, wie sehr wir ihn brauchen in unserem Leben und für unser Herz. Es war wieder nicht ruhig und besinnlich, aber jetzt gehen wir zu unserem inneren Bahnhof, laufen etwas auf dem Bahnsteig entlang, sehen den Schienenweg hoch und hören dem Bahnhofsvorsteher, er kommt, kommt zu dir, bald auch zu dir. Und wir harren ihm entgegen, bis wir den Zug kommen sehen, bis er größer wird, bis er einfährt, bis die Türen sich öffnen und uns aufgeht, bewusst aufgeht, ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß. Erster messianischer Kopfstand, nicht besinnliche Wochen, aber ein paar solcher Momente. Der zweite, Adventszeit darf wehtun. Johannes sammelt also die Massen. Wir sind ja total, wenn wir uns das vorstellen, können wir schon staunen, was der Johannes erreicht hat. Pfarrer würden feuchte Augen kriegen. Die Menschen kommen in Höllenscharen. Sie kommen und wollen etwas. Sie lassen sich ein. Kirchenzeitungen würden das Erweckung nennen. Wir würden unsere Gottesdienste nicht mehr hier feiern, in diesem Rahmen. Wir würden jede Woche in die Donauhalle gehen zum Taufgottesdienst. Die Kirchenleute würden sich Mühe geben, die Heizung etwas höher stellen, besonders freundlich sein und bei sich denken, jetzt bloß nichts falsch machen. Alle würden sich freuen, alle würden die Situation so harmonisch wie möglich machen. Und was macht Johannes? Ja, was tut Johannes? Er reiht sich ein in die erste Liga der Publikumsbeschimpfer. Also da muss man heute ja keine Beispiele mehr bringen. Aus früherer Zeit könnte man da der Herr Wehner noch erwähnen, Bundestagsabgeordneter SPD, der mal einen Kollegen Wohlrabe als Übelkrähe bezeichnete. Das war damals schon was Besonderes. Heute müssen wir keine Beispiele finden für Beschimpfungen. Aber so hat Johannes die Menschen angesprochen, die zu ihm kamen in die Wüste. Bei ihm hört sich das so an, ihr Ottergezicht, ihr Schlangenbrut. Was bildet ihr euch eigentlich ein? Meint ihr, ihr entgeht dem Gericht Gottes nur, weil ihr hier religiös aufgeschlossen gebt und etwas Wasser über euch gießen lasst? Keineswegs. Otterngezücht und Schlangenbrot. Mit der Predigt brauchte sich Johannes nicht für eine württembergische Pfarrstelle beworben. Und dann setzt er noch eins drauf. Er malt ein Bild von Gott. Von Gott als Holzfäller. Gott als Holzfäller, wir als unfruchtbarer Baum. Gott hat schon die Erde und die Wurzel herum freigelegt. Er hat die Axt in der Hand und er hat probehalber mal schon den Schlag markiert. Es bleibt jetzt also noch so viel Zeit, wie der Holzfäller braucht, um die Axt zu heben, Schwung zu holen und zuzuschlagen. Der Rest ist dann Brennholz und am Ende nur noch kalte Asche. Man könnte sagen, 5:12 hört sich da richtig beschaulich an. Geht's noch, Johannes? Das ist nun wirklich nicht wertschätzend, das ist nicht einladend, das ist nicht positiv, bestärkend und überhaupt nicht ermutigend, was du den Leuten hier zumutest. Die Ausleger winden sich auch und können mit solcher Höllenpredigt wenig und nichts anfangen. Und zum besinnlichen Advent passt es auch überhaupt nicht, auch nicht heute Morgen. Und mal ganz ehrlich, wollt ihr das hören? Habt ihr Lust auf solche Predigten? Nicht wirklich. Messianischer Kopfstand. Der Messias kommt nicht als gemütlicher Ja-Sager und alles Bestätiger. Er kommt nicht als harmloser Papa gnädig und erwarteter Gnaden Sofortspender. Er kommt nicht als er deckt auf, wie es um uns steht. Er deckt auf, wie hässlich und zerstörerisch die Sünde ist. Er macht überdeutlich, dass Gott hasst, was seine Schöpfung und Menschenkinder zerstören. Und dass dein Zorn die Antwort ist. Aber wir sind doch Abrahams Kinder, aber wir sind doch getauft, aber wir sind doch religiös durchaus interessiert. Wir gehen in die Kirche, wir zahlen Kirchensteuer. Wir arbeiten sogar mit, wir geben uns Mühe. Nein, sagt Johannes, darauf könnt ihr euch nicht zurückziehen. Ja, was denn dann, Johannes? Was denn, was ist zu tun? Nun, nehmt ernst, wie es um euch steht. Nehmt ernst, was Gott will und was ihr in eurer Trägheit und eurem Hochmut nicht wollt. Nehmt ernst, wie ihr euch mit eurer ganzen Frömmigkeit Gott dennoch immer wieder verweigert. Bis hierher, Gott, sagt ihr, aber an der Stelle nein. Weiter will ich nicht gehen. Nein, das wäre zu anstrengend. Nein, zu teuer. Nein, das wäre gegen meine Wünsche, auch gegen meine Pläne. Nehmt es ernst und bringt Früchte, gute Früchte eines veränderten Lebens. Bereitet doch fein tüchtig den Weg dem hohen Gast, macht seine Steige richtig, lasst alles, was er hasst. Darf Adventszeit wehtun? Darf Gemeinde, darf Predigt, darf Glaube wehtun? Darf uns Johannes an die wunden Punkte führen, an denen wir vor Gott dicht machen, sodass wir uns nicht gleich schnell mal zum Essen fröhlich schwatzend hinsetzen, sondern das eine oder andere erst bereden müssen. Sodass Adventszeit auch Zeit der Beichte wird. Sodass wir an die Dinge herangehen, an die wir seit langem nicht herangehen wollen. Und zwar, weil es Gott ernst meint. Dietrich Bonhoeffer sprach von der Adventszeit als einer erschütternden Bußpredigt an die Menschen. Im Dezember 1930 sagte er, vor Jesus steht Johannes der Täufer für uns nicht zu überspringen. Vor Jesus steht Johannes der Täufer und der ist für uns nicht zu überspringen. In der gesamten alten Christenheit war Adventszeit Bußzeit und nicht eine Freudenszeit. Zweiter messianischer Kopfstand. Advent ist Bußzeit. Der dritte kommt gleich, neues Leben ist greifbar. Neues Leben ist greifbar. Das Erstaunliche ist, dass die Leute nicht weglaufen. Was würden wir denken? Wir denken, dann würde sich die Kirche aber ganz schnell wieder leeren. Und dann könnten wir die Donauhalle wieder zurückgeben. Nein, die Menschen laufen nicht weg. Die Menschen verkraften mehr, als zartbeseitete Kirchenleute denken. Sie fühlen sich ernst genommen und sie sind im Gewissen getroffen. Sie laufen nicht weg. Sie möchten mit ihrem Leben ins Reine kommen. Sie fragen, was sollen wir tun? Auch interessant, eine Predigt ist offenbar keine gute Predigt, wenn alle finden, dass die Predigt gut ist. Eine gute Predigt ist eine Predigt, bei der die Menschen fragen, was sollen wir tun? Was jetzt? Und Johannes hat zwei Antworten. Antwort Nummer eins, wie geht ihr mit den Armen um? Dabei entwickelt er kein Sozialprogramm, sondern nennt Einfaches, Machbares. Das sind Menschen, die haben nicht, was wir haben. Das macht sie zu unseren Nächsten. Du hast zwei Röcke, er hat keinen. Du hast gut zu essen, sie nicht. Du hast Schutz, sie ist schutzlos. Du hast Ehre, ihm wurde sie genommen. Du hast Familie und Freundschaft, sie ist einsam. Du hast ein bisschen Geld, er nicht. Du hast ein Dach über dem Kopf, sie lebt auf der Straße und friert. Bereitet dem Herrn den Weg. Ihr wisst schon wie. Wie gehen wir mit Menschen um, die arm sind, die bedürftig sind? Johannes sagt die nächste Übung an. Adventszeit ist Zeit zum Teilen. Adventszeit ist auch die Zeit, Menschen in ihrer Not zu sehen, sich die Augen öffnen zu lassen für Menschen, die nicht so gut und so komfortabel leben wie wir. Und auch da ist dann der Kopfstand eine ganz tolle Übung. Beim Kopfstand, da fällt viel aus den Taschen, auch Münzen, die gegeben werden können. Adventszeit ist auch die Zeit, an der wir auch aufgefordert sind, großzügig zu sein, Menschen zu helfen, Armen zu helfen, nicht nur mit Geld, auch mit Gemeinschaft, auch mit Nähe. Vielleicht können wir uns heute mal überlegen, wo wir großzügig für die Arbeit an Armen und Ärmsten Geld geben können. Und dann gibt es die Antwort Nummer 2. Dein Beruf ist Gottesdienst. Das hat ja schon manchen geärgert. Jetzt lassen sich da auch Zöllner und Soldaten taufen. Und Johannes sagt ihnen nicht, gebt euren Beruf auf. Ihr könnt so nicht weiterarbeiten. Ihr müsst was anderes machen. Er sagt, euer Job verdirbt euch nicht, aber ihr verdirbt euren Job. Und es geht anders. Das Leben mit Gott findet nicht nur hier im Gottesdienst statt, findet nicht nur zu Hause in der Familie statt und in der morgendlichen Andacht. Das Leben mit Gott findet mitten im Beruf statt. Übt euch in Integrität, biegt und brecht die Spielregeln nicht, wie es euch passt. Sagt nicht mehr, so machen es doch alle. Fallt auf, bereitet dem Herrn den Weg. Im Grunde wisst ihr wie. Niemand bedrücken, niemand übervorteilen, den Schwachen helfen, gute Arbeit leisten, die anderen dient, freundlich und zugewandt sein zu den Kollegen und Kunden. Lieber Nachteile in Kauf nehmen, als nur an sich denken. Und ich finde, und wenn ich da an mich denke, da wird es jetzt richtig spannend. Leben des Christseins im Beruf. MacDonald erzählte mal von einem Busfahrer, der seinen Job öde fand und nicht wusste, was das Busfahren mit seinem Glauben zu tun hat. Ich kann das gut verstehen. Früher war mein Wunschberuf, Busfahrer zu werden. Heute sehe ich das ein bisschen differenzierter und finde schon, wer immer... Ich bemühe mich. Das mit meinem Wunschberuf lasse ich jetzt weg. Das war jetzt auch nicht so wichtig. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ein Busfahrer, der Tag für Tag 5-mal die gleiche Route fährt, es irgendwie langweilig findet. Und zudem sagte McGordon, von nun an denke 2 Wochen lang jeden Morgen, mein Bus ist meine Kirche. Okay, sagte der Busfahrer, ohne recht zu wissen, was das sollte. Nach 2 Wochen kam er und sagte, es ist jetzt anders. Ich bin freundlicher zu den Menschen, die mitfahren. Ich bete manchmal für sie. Ich frage mich, wie es ihnen geht. Manche sehe ich überhaupt erst jetzt. Ich diene ihnen, ich fahre sie sicher von A nach B, ich lobe Gott, dass ich ihnen dienen darf. Mein Bus ist meine Kirche. Das gilt es in der Praxis. Es gilt auch für uns, für unsere Zukunft. Es gilt auch für, nicht nur für den Bus, sondern auch für die Arztpraxis. Es gilt für die, die für unsere Zukunft arbeiten und für die, die ihre eigenen Kindern Priorität geben. Es gilt im Seminarraum und im Labor. Es gilt auf dem Bau und in der Kantine. Ich bereite dem Herrn den Weg. Ich bin ein Adventsarbeiter. Vielleicht irgendwann schaffe ich es sogar, davon zu erzählen. 4. Was Johannes nur erahnte. Johannes sagt, ihr Otterngezücht, ihr Schlangenbrut. Jesaja sagt, ihr Blinden und Tauben. Paulus sagt, ihr, die ihr alle der Ehre mangelt, die ihr bei Gott haben solltet. Gott sagt, ihr, deren Dichten und Trachten böse ist von Jugend auf. Johannes sagt, ihr Otterngezücht und Schlangenbrut. Jesus sagt, also hat Gott das Otterngezücht und die Schlangenbrut geliebt, dass er seinen einzigen geliebten, kostbaren, reinen, heiligen und guten Sohn dahingab. Für Otterngezücht und für Schlangenbrut hingab, damit Otterngezücht und Schlangenbrut nicht verloren gehen, sondern Kinder Gottes werden. Unversöhnt Versöhnte, unverdiente Versöhnte, Begnadete von Freunden überraschte, wie das Kind vor Weihnachten erstaunte. Von Lob und Dank erfüllte, Gerettete, von Jesus ummantelnde und vor allem Zorn geborgene. Das sind wir. So erzählt Jesus die Geschichte mit der Axt noch einmal in einem Gleichnis. Ihr kennt das sicherlich. Es ist ebenfalls ein Heben, ein Schwingen, ein Schlagen, dann ein Brennen und der Rest ist Asche. Aber der Gärtner lässt es nicht zu. Der sagt, ach, gib ihm doch noch ein Jahr. Ich will ihn pflegen, ich will mich persönlich um ihn kümmern und dann sehen wir mal. Und so bleibt er stehen, ein sicheres Denkmal von Gnade, ein sichtbares Denkmal von Gnade. Also hat Gott das Otterngezücht, die Schlangenbrut geliebt. So gehen wir auf unseren Weg durch den Advent. Wir bereiten uns vor, so gut es geht. Wir lassen es zu, dass Schmerzhaftes angesprochen wird. Wir säen die Armen, wir dienen in unserem Beruf, aber zuletzt, zuvorderst stehen wir auf dem Bahnhof und warten ihm entgegen, dass er wieder zu uns kommt, der dennoch Versöhner, der geduldige Gärtner, der Mutmacher, der Trostschenker, der Immanuel. Jesus, einfach nur Jesus. Amen. Ich möchte noch stille werden zum Gebet. Jesus, danke, dass du den Johannes gegeben, geschenkt, gesandt hast in die damalige Zeit. Jesus, danke, dass er auch heute noch uns in die Adventszeit hineinführt. Dieser raue, rüde und komische Kauz aus der Wüste führt uns in die Adventszeit hinein, sagt uns, bereitet euch vor, so viel und so gut ihr könnt. Lasst euch die schmerzhaften Punkte berühren, tut Buße darüber, steht ehrlich vor Gott. Und dann geht los und helft und macht die Adventszeit nicht nur für euch zum Segen, sondern auch für andere. Im Beruf, im Alltag, wo immer ihr Menschen begegnet. Herr Jesus, darum bitte ich dich für mich, für jeden von uns heute Morgen, dass wir in diese Adventszeit von dir gesandt, von dir beauftragt, aber von dir auch begabt hineingehen und Menschen ein Licht anzünden. Amen.